Der G7 Exklusivclub, hat der überhaupt noch Sinn? Was ist das überhaupt für eine Veranstaltung und warum hat dieser G7-Gipfel so eine Aufmerksamkeit? Lag's an Trump oder ist das ein Ding, was sich längst ja obsolet ist in einer großen Weltgemeinschaft, wo doch noch mehr als 7 Staaten Macht haben? Ich grüße recht herzlich Sergei Lochthofen, schönen guten Morgen.
Ich freue mich, Herr Hose.
Wie sieht's denn aus, G7? Ist das ein Ding aus der Vergangenheit? Sind das nur noch Dinosaurier?
Naja, ich kann mich ja noch an das erste Treffen erinnern, Ende der 70er Jahre. Ich war noch ganz junger Redakteur in der Außenpolitik. Es hat uns schon fasziniert damals, der Gedanke, der war ja von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing vorangetrieben. Carter hat gern mitgemacht, dass sich die führenden westlichen Politiker, eine Handvoll, fast privat treffen. Das war ja nicht gedacht wie ein bombastischer Aufzug, wie wir ihn jetzt Taormina in Sizilien, übrigens sehr schöne Ausgrabung dort, was mich auch immer sehr interessiert bei solchen Treffen. Und damals war es auf Guadeloupe, wenn ich mich jetzt wirklich richtig entsinne, das Gedächtnis lässt ja doch auch ein bisschen nach. Und die saßen da am Kamin, da war eine Handvoll Berater überhaupt dabei von jeder Seite und die spielten da eigentlich keine Rolle. Die Fotos bezogen sich meistens auf die wichtigsten Leute. Ich glaube, dieses Verständigen außerhalb des Protokolls, nicht mit großen, pompösen Auftritten, war eigentlich von der Idee sehr vernünftig damals. War natürlich eine andere Welt in jeder Hinsicht. China, Indien, Russland. Russland als Konfrontation der Blöcke. Blöcke spielte noch, Blöcke ist auch gut, spielte noch eine Rolle. Also es war damals schon gut gedacht. Es ist nur pervertiert dann und inzwischen halt auch daneben. Russland hatte man wieder dabei gehabt, dann hat man es wieder ausgeladen. Und die Nichtbereitschaft der Amerikaner überhaupt noch auf irgendwelche gemeinsamen Dinge sich zu einigen, zeigt ja, dass das einfach tot ist, die Veranstaltung.
Tot, aber trotzdem hat sie doch eine riesen Aufmerksamkeit und ein riesen öffentliches mediales Interesse. Und was da Trump abgeliefert hat, das war ja showreif, oder?
Na, im Augenblick tasten wir uns immer noch heran, ist der Mann wirklich so verrückt, wie ihn, sage ich mal, die meisten darstellen und vielleicht auch seine einzelnen Äußerungen das bestätigen. Wenn Sie allein die deutschen Zeitungen und das deutsche Fernsehen nehmen, also die Äußerungen zu ihm sind, sage ich mal, liegen so auf der Ebene, wie man sie zu Walter Ulbricht und seinem Zitat zur Mauer, die er nicht bauen wollte, liegen. Das heißt, also hatte man sich noch vor einigen Jahren nicht vorstellen können, dass so eine Distanz oder so eine Kluft entsteht innerhalb und so ein Riss innerhalb des Westens. Und man testet immer noch, ist er wirklich so bescheuert und hat er wirklich so wenig Ahnung und ist er wirklich so grob? Denken Sie dran, wie er den Mann aus Montenegro da weggeschubbt hat, um sich in die erste Reihe zu stellen. Dann wird natürlich viel darüber berichtet, wie man mit ihm umgehen muss. Ich glaube, bis jetzt macht Merkel eine gute Miene zum bösen Spiel, das heißt also Teflon Merkel, sie lässt es abtropfen, weil natürlich die Interessen Deutschlands vorgehen und wenn man so einen Mann reizt, weiß man nicht, zu welcher Überreaktion er neigt. Das heißt also die ganze Geschichte mit dem Export, sie sind ja auch ein großer Verwächter des Überschusses der Deutschen, all das muss gesehen werden, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Zukunftschancen, also man muss höchstwahrscheinlich die Zähne zusammenbeißen und warten, ob der Mann nun nochmal wieder gewählt wird oder vielleicht sogar abgelöst wird zwischendurch. Und dann geht es wieder weiter. Bis dahin muss man bewahren, was nur geht. Aber es ist eine tragische Situation.
Aber ist es nicht auch so, dass Amerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika eben nicht nur Trump ist, sondern es gibt eine Administration, es gibt auch eine Opposition, dass man sich vielleicht nicht zu sehr auf ihn kapriziert und davon ausgeht, dass er möglicherweise gar nicht so mächtig ist, wie er tut?
Naja, ich würde schon sagen, dass der amerikanische Präsident natürlich eine Sonderstellung hat aufgrund seiner Machtfülle. Er hat zumindest theoretisch in beiden Kammern, wenn es um die Republikaner geht, die Mehrheit, obwohl die Mehrheit der Republikaner auch nicht hinter ihm steht, weil natürlich auch die angesichts seiner Politik auch Bedenken haben. Insgesamt muss man sagen, die Opposition ist sehr schwach. Die Demokraten haben sich nicht formiert. Sie haben keine Figur, die sie voranbringen. Also das heißt, da passiert nicht allzu viel. Und wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, auf eine mittelfristige Periode einstellen, wo das wirklich so auch in der Politik so rüpelhaft, sprunghaft, zum Teil irrational zugeht. Er hat zumindest gekniffen, was den Klimaabschluss in Paris betrifft. Also er wollte nicht vor diesen 6 anderen stehen und die Hose runterlassen. Das will er höchstwahrscheinlich die Woche erst machen, indem er sich gegen die ganze Entwicklung stellt, die aber offensichtlich ist. Ja, das ist eine schwere Situation und man muss immer bedenken, ein Teil seiner Anhänger steht ja immer noch hinter ihm. Also das heißt, es kann gar nicht peinlich und unsinnig genug das Ganze passieren. Das ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden, dass Populisten und die Wähler halt da an der Stelle völlig frei von Vernunft sind. Auch in Europa muss man sehen. Im Großen und Ganzen in dieser schweren Lage haben wir natürlich wiederum das, was wir schon mal in dieser Sendung besprochen haben, einen starken Impuls pro Europa. Das heißt, die Einigungskräfte nehmen deutlich wieder zu nach einer Zeit des Überdrusses, des Zerfalls, wenn man die Briten und ihren Austritt nimmt, nimmt das unwahrscheinlich zu, weil man merkt natürlich, der Konkurrenz mit Amerika, Russland, China kann man nur gemeinsam bestehen. Auch Deutschland ist da zu klein, zumal wir auch geschäftlich ganz gut mit dieser Kombination Europa zur Rande kommen. Also an dieser Stelle gibt es auch positive Momente, aber die sind sehr gering. Also es ist schon Stress, was der Mensch da veranstaltet. Also es ist ein völlig überforderter Mann an einer falschen Stelle. Und das als amerikanischer Präsident, das ist tragisch für uns alle.
Das ist tragisch. Tragisch ist auch, dass der Terror zu dem Leben und zu der Berichterstattung dazugehört. Manchester, das haben wir schon häufiger erwähnt, das wird uns auch noch die nächsten Jahre begleiten, oder?
Ja, ich glaube schon. Das ist auch eine Folge der Globalisierung. Die Welt ist sehr verbunden. Also wenn früher irgendwo eine Bombe losging in Pakistan oder in Afghanistan, dann hat man das vielleicht mal irgendwo auf der 6. Seite, 10. Seite in der Zeitung gelesen, eine kleine Meldung. Das ist heute alles viel näher gekommen. Viele Menschen aus den Regionen sind unterwegs in dieser Welt. Also wir können uns nicht abschotten und sagen, wir exportieren euch, wir verdienen am Rüstungsgeschäft. Die Amerikaner drängen ja sehr stark auf diesen 2%. Das wird uns auch noch sehr viel Nerven kosten, weil es unsinnig ist. Schauen Sie, man hat sich Taormina zu Afrika nicht geäußert. Da steht eine große Hungersnot ins Haus und die läuft schon. Die Katastrophe und die Amerikaner haben alles blockiert und auf der anderen Seite bestehen sie auf hohen Rüstungsausgaben. Zweimal kann man das Geld nicht ausgeben. Das heißt, nicht für Krisenprävention, sondern für neue Waffen, die auszugeben, ist wahnsinnig in dieser Situation. Und mit dem Terror ist es genauso. Das wird natürlich durch diese vielen Kriege und gelösten Konflikte angefacht. Es gibt viele junge Männer vor allem, die unzufrieden sind, die aus vielerlei Gründen Wirres im Kopf haben. Und die sitzen jetzt nicht nur auf dem Hindukusch, sondern sind auch in der Lage, irgendwo in Europa aufzutauchen. Das ist eine Folgeerscheinung unserer eigenen Politik und auch unserer Fehlentscheidung in dieser Sache. Wobei ich aber einen Punkt immer wieder hervorheben will. Es ist nicht die Frage wir und der Islam. Es sind eigentlich ganz normale Banditen, wie es sie früher schon immer gab. Und dieses Tarnen mit Religion war ja auch in der Vergangenheit oder mit Ideologie. Denken Sie an Stalin, der war ja kein Marxist. Oder denken Sie an Nordkorea, da ist ja nichts für Marxismus. Das sind einfach Banditen, die da an der Macht sind oder die in diesen Zirkeln da das Wort angeben. Wenn die gleichen sogenannten Islamisten in Afrika junge Mädchen entführen, 300, 200, da ist es Menschenraub. Das hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Form von Religion. Ich glaube, wir tun ihnen eine große Ehre an, indem wir sie als Freiheitskämpfer oder Religionskämpfer oder was auch immer überhaupt hochstilisieren. Das sind ganz normale Banditen und wir sollten langsam mal dazu übergehen, das Ganze nicht mehr zu mystifizieren, sondern auf den Kern runterbringen und sagen, das sind Kriminelle. Und wir müssen uns mit Kriminellen, die weltweit agieren, halt anders beschäftigen.
Mhm. Dann wollen wir das so machen. Wollen wir mal über Thüringen reden, weil das haben wir in letzter Zeit relativ selten gemacht.
Weil nicht fast unser schönes Thüringen, das ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, das Auenland.
Ja.
Ganz ruhig und ganz klein.
Naja, aber wenn ich mir den Streit um die Gebietsreform anschaue, daran könnte doch die große Koalition, oder diese nicht die große, die Dreierkoalition Rot-Rot-Grün zerbrechen. Der Protest und die handwerklichen Fehler, das häuft sich doch. Schwierig, oder?
Ach, ich würde das nicht überbetonen. Es fehlt einfach natürlich eine Stringenz in Sachsen-Anhalt und in Sachsen ist das durch, vor allem in Sachsen durchgezogen worden. Da war natürlich die CDU selbst viel entschlossener als eben halt bei einer Dreierkoalition, das überhaupt möglich ist. Natürlich gibt es da immer Fehler, hinterher müssen die auch korrigiert werden. Bei Kreisgrenzen, die man gezogen hat, ist es immer sehr schwer oder wenn man sich festlegt, dass keine Stadt unter 100.000 frei sein darf, dann, wenn man das korrigiert, ist es peinlich. Das sind alles so eine Dinge, die da passieren. Aber ich verstehe einfach auch die Politiker nicht. Ich würde jetzt Sonneberg und Hildburghausen da hinten eine einfache Rechnung präsentieren. Meine Lieben, ihr könnt natürlich eure Landrätin behalten oder euren Landrat und auch den Chauffeur, den sie haben und auch das Dienstauto und Büro und alles. Aber ihr seid ein Zuschussgeschäft in dieser ganzen Form. Da präsentieren wir euch eine Rechnung und jeder Bürger in Sonneberg muss dann eben halt im Jahr 250 Euro für den Luxus ganz persönlich zahlen, dass man einen Landrat oder Landrätin hat. Wenn man das den Leuten klar macht, dass das einfach ein Zuschussgeschäft ist, und es gibt ja keinen Grund, warum Gotha, Eisenach, Nordhausen oder wer auch immer noch, denen das bezahlt. Ja, wenn die das sich tragen und leisten können, dann sollen sie es doch behalten. Aber sie wollen ja Geld von uns allen haben, sagen, wir möchten aber diese schicke Situation haben, Kreisstadt zu sein. Und ihr sollt sie bezahlen. Das ist das Dumme dran. Ich glaube auch, da hat wieder das Eichsfeld eine Chance zu sagen, ja gut, wir tragen uns selbst, wir sind wirtschaftlich stark. Da müssen halt die anderen zusehen, wie sie zur Rande kommen. Also an dieser Stelle, glaube ich, müsste man viel offener mit den Leuten drüber reden, sagen, wenn ihr privat Geld dafür spenden wollt, weil es euch so angenehm ist, in Sonneberg jemanden sitzen zu haben, den ihr auch wirklich hübsch und schön findet, dann bezahlt es doch. Ich glaube, da würde sofort die Lust daran abkühlen, tatsächlich einen Kreis zu erhalten, der 45.000 Einwohner hat. Das ist jenseits aller böse, das weiß ja jeder. Aber die Emotionen, die da geschürt werden, die werden natürlich geschürt und da kannst du mit Vernunft und mit Vernunftsargumenten kannst du gar nicht durchkommen. Das geht gar nicht. Das heißt also, die Koalition ist egal, was sie macht, die kann nur verlieren, das ist ein blödes Thema. Gebietsreform hätte ich zum Beispiel nie angefangen.
Naja, wir hätten sie vielleicht als Unterhändler dahin schicken müssen, und dann muss es ja Poppenberger noch machen. In Streit gab es auch um die Figuren, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Bonifatius und Luther werden jetzt doch am Rathaus angebracht. Der Bonifatius ist schon Fernand Paschold fertiggestellt und der Luther kommt dann irgendwann Ende des Jahres. Sie können mit der Entscheidung leben und Sie haben es ja auch prophezeit, dass es so kommen wird.
Na, das war klar, dass da noch eine kleine Debatte darum eigentlich geht, nicht um die Figuren, sondern wer hat wann was zu entscheiden in so einer Stadt. Insofern finde ich es auch okay, es gibt die Gremien, die halt regieren, es gibt Gremien, die das kontrollieren, die das auch im Parlament entscheiden. Dass man da miteinander eigentlich auf so einer kleinen Fläche wie Erfurt vernünftig umgeht, das ist eigentlich, ich sag mal, Maßstab. Wenn man da Streit provoziert, weil man zu selbstherrlich oder zu unüberlegt irgendwas macht, das ist nicht sinnvoll für die Stadt, weil es gibt ja eigentlich gar keinen richtigen Grund, da zu streiten. Abgesehen davon, dass ich sie korrigieren muss. Es sind drei Figuren.
Aha.
Es ist sicherlich der Luther. Und wenn Sie sich den Bonifatius anschauen, dann würde ich als Erstes sagen, das ist der Herr Paschold selbst. Das heißt, Herr Paschold war schlau genug zu sagen, Jungs, freiwillig macht das nicht, aber so auf die Geschichte gesehen, da mache ich mal eine schöne Figur von mir da hoch und nenne sie Bonifatius. Insofern finde ich das von dem Künstler sehr schlau, an dieser Stelle sich selbst zu verwirklichen und am Rathaus aufstellen zu lassen. Aber das sind so die kleinen Geschichten, in der Kunst gibt es das immer wieder. Ich weiß nicht, haben Sie meine Figur richtig angeschaut?
Ja, ich kann
also
ich kann Ihnen nur zustimmen.
Also sind drei Figuren, die da aufgestellt werden, für den Preis von zwei. Das ist ja auch ein gutes Geschäft.
Auf jeden Fall.
Aber ich wollte noch, bevor wir uns hier aus der Sendung verabschieden, ich wollte noch mal auf eine kleine Nachricht dieser Woche einfach den Blick wenden, die eigentlich untergegangen ist, aber zeigt, wie stark wir mit der großen Politik hier auch in Erfurt, mit der ganz großen Politik zu tun haben. Es ist, glaube ich, mitgeteilt worden, dass ab Juni, Mitte oder irgendwann mal keine Flüge mehr von Erfurt in die Türkei stattfinden. Wir hatten ja sonst in der Woche mehrere Charterflüge nach Antalya, weil die Maschinen voll waren, weil viele Touristen dahin gefahren sind. Die Fluggesellschaften streichen das ja nicht, weil sie das Geschäft nicht machen wollen, sondern weil niemand mehr mitfliegt. Das heißt, was Erdogan da veranstaltet hat im letzten Jahr, er hat zwar die absolute Macht jetzt in der Hand und freut sich darüber, aber er hat natürlich seinen eigenen Touristikzentren einen schweren Bärendienst erwiesen. Dort sind ja Milliarden eingespielt worden für dieses Land und offensichtlich ist der Touristenstrom so abgesackt, aus vielerlei Gründen. Ich kann als Journalist nicht einfach jetzt berufsmäßig würde ich da hinfahren, aber so als Privatmann kann ich da natürlich auch nicht hinfahren, am Strand liegen und wissen, dass da hunderte Kollegen im Gefängnis sitzen, das geht einfach nicht. Aber viele Leute haben auch aus Sicherheitsgründen und aufgrund dieses Gepolter und dieser unmöglichen Ausfälle von Erdogan Abstand genommen. Also die Türkei ist, obwohl es ein sehr attraktives Ziel ist, deutlich nach unten gerutscht. Und das zeigt einfach, wie Politik wirkt. Und für uns ist das nicht schön hier, weil ich glaube, es haben viele einen sehr schönen Urlaub in der Türkei erlebt, mit gutem Service und schönem Meer und schöner Sonne. Aber so greift große Politik hinein und plötzlich ist unser kleiner Flughafen noch kleiner geworden. Nur weil irgendwo einer so einen Großmachtfantasien nachgeht.
Wieso hat er gleich kleine Thüringen auch was mit der großen Weltpolitik zu tun. Herr Lochtrum, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Wir hören uns nächste Woche um die gleiche Zeit wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine angenehme Zeit und noch einen schönen Tag.
Ich hoffe, dass uns die Zuhörer gewogen bleiben. Bis dann.
Tschüss.